Hola, amigos. ¿Qué tal? Es ist Fußball-WM-Zeit.
So, alle vier Jahre grüßt nicht das Murmeltier, sondern alle vier Jahre geht's um diesen goldenen Pokal mit der Weltkugel.
Der ist auch wirklich nicht schön, aber...
Und klein ist er.
Und er ist sehr klein. Aber, Philipp, ja? Er ist wohl der bedeutsamste Fußballpokal in dem internationalen Business, was es so gibt, im Nationalmannschaftssport des Fußballs. Champions League-Torreferie im Vereinsfußball?
Ja.
Bestimmt?
Ja, 100 Pro.
Klub-Weltmeisterschaft kannst du knicken, braucht kein Mensch. Aber Champions League-Trophäe, ja. Aber im internationalen Nationalmannschaftsfußball ist es der WM-Pokal. Und wer den einmal holt, wird ein Leben lang in der Boulevardpresse als Weltmeister betitelt. Wie unter anderem unser Torhüter, ehemaliger Torhüter Ron-Robert Zieler, Weltmeister.
So. Wenn du es einmal bist, bist du es halt.
Bist du es. Philipp.
Ja.
Wir starten damit aber auch nicht nur in eine absolut tolle Zeit voller vieler Fußballspiele, langer Nächte und massenweise Tore hoffentlich, sondern auch in eine besondere Zeit für den Podcast Phrasensport, um da vielleicht aus dem Nähkästchen zu plaudern, Philipp. Als wir den Podcast gestartet haben, war der Gedanke, naja, nächstes Jahr ist ja WM, ne? Und da könnte man ja was zu machen.
Ja.
So, und das war der ausschlaggebende Punkt, warum wir damals angefangen haben. Heute sitzen wir nicht bei Sky, sondern auf meiner Couch, ist auch okay.
Ja.
So, ist auch bequem. Auch
bequemer, ja,
glaube ich schon. So, was zu trinken kriegst du auch gleich noch. Aber wir sind jetzt bei den Sonderfolgen zur WM angekommen.
Genau.
Und ich sag dir ehrlich, Philipp, ich bin heiß wie Frittenfett. Ich hab Bock.
Ja, der Ernstfall ist eingetreten. Es sind jetzt nur noch wenige Tage, bis der Ball endlich rollt oder wieder rollt. Denn Fußball hört ja nicht auf. Der ist nur ab und zu unterbrochen.
Es hört niemals auf, ja.
Und deswegen will ich von dieser Stelle euch alle da draußen herzlich willkommen heißen zu unseren WM-Sonderfolgen. Eben mit heute der ersten und wir wollen mal so ein bisschen einstimmen in das Turnier. Ich glaube, ist kein Geheimnis, wenn ich jetzt schon vorwegnehme, dass wir natürlich die Spiele unserer deutschen Nationalmannschaft ein bisschen besonders beleuchten werden. Dabei probieren wir natürlich trotzdem, euch so ein bisschen links und rechts noch mitzunehmen, was sonst noch so passiert bei der WM. Aber wir wollen heute mal so ein bisschen gucken, was passiert da jetzt eigentlich im nächsten Monat.
Mal so einen knackigen Abriss machen für all das, was ihr wissen müsst, was passiert ist, was kurios ist, was aber vielleicht auch schwer ernst ist rund um diese WM, weil, und da muss man ja auch ehrlich sagen, ich habe jetzt mit vielen Freunden und Freundinnen gesprochen zu dieser WM und ich sag dir, Philipp, so richtig Lust auf WM hat da, also ich habe Bock auf WM, sage ich dir. Ich gucke auch, aber so richtig Lust auf WM, diese WM-Stimmung, diese Sommermärchen-Stimmung ist noch nicht, ne?
Kommt bei mir auch nicht auf. Ich weiß, dass zu 100%, wenn der Ball läuft, ne, also wenn am 11.06. Mexiko gegen Südafrika das Auftaktspiel bestreitet, bin ich komplett im WM-Fieber.
Ja.
Ich muss aber sagen, jetzt noch nicht, weil diese ganzen, ich muss es leider so sagen, scheiß Schlagzeilen links und rechts, die mit dem Sport nichts zu tun haben, mir völlig auf den Sack gehen. Also ich weißt du, ich will jetzt einfach die deutschen Vorbereitungsspiele gucken. Ich will ein bisschen spekulieren, wer ist Favorit.
Voll.
Ja. Und alles, was drumherum läuft, sorry, aber das muss jetzt mal erledigt sein, das muss jetzt fertig sein. Ist es aber nicht. Darum haben wir ein paar wilde Geschichten für euch.
So ist es. Also der Fußball ist natürlich vor einer Fußball-WM immer Nebensache. Das war schon immer so. Ich glaube, das bleibt auch immer so. Da geht es dann eher um Personalentscheidungen, geht es eher darum, wie vor Ort die Situation ist und so weiter. Jetzt könnte man meinen, in den Ländern Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika und Mexiko, ist es eigentlich eine ziemliche Bank, Fußball zu spielen. Es sind drei westliche, also eher westlich geneigte Länder.
Ja.
Haben alle irgendwie Demokratien, haben alle irgendwie auch Verständnis davon, dass Fußball ein Sport ist.
Ja.
Wahrscheinlich die Mexikaner noch am meisten.
Ja.
Aber leider ist dem überhaupt nicht so. Wir wollen das Ganze so ein bisschen, ich würde sagen, wir splitten das so ein bisschen. Wir gucken uns den fußballerischen Teil auf der einen Seite
an
und dann gibt es noch den Bereich und sonst so, wo es sicherlich auch noch ganz viele andere Dinge gibt, die man besprechen kann, von verschenkten Tickets bis hin zu Pride Days, die dann auch noch uns auf dem Weg begleiten werden in den nächsten Wochen. Philipp, aber vielleicht für den Anfang, Du hast es gerade schon angeteasert, im Aztekenstadion, das erste Spiel, Mexiko gegen Südafrika.
Ja.
Natürlich, da will ich mit dir drüber ein Stück weit auch sprechen. Wir wollen es kurz und knackig halten, im Gegensatz zu unserer normalen Tendenz. So ein Auftaktspiel ist eigentlich immer was Besonderes.
Ja.
Ne, was Großes, was Besonderes.
Ja.
Fußballerisch meist uninteressant.
Stimmt.
Also ich erinnere mich an kein großes Auftaktspiel, wo der Veranstalter so richtig, wo man gesagt hat, wow, jetzt geht's los.
Doch.
Ja?
Doch, sag ich dir. Kann ich mich erinnern. Und zwar Südafrika.
Ja.
Das Eröffnungsspiel, ich weiß nicht mehr, gegen wen Südafrika gespielt hat. Wo
Südafrika gewinnt, ne?
Wo Südafrika gewinnt und ich glaube, Tshabalala hieß er,
ja.
Über den linken Flügel so ein Volley oder so ein Fernschuss in die Maschen schweißt. Das war geil, weil halt alle sich gefragt haben, ja, die Südafrika, das packen die das?
Ist eine Blackbox, ne? Ist eine Blackbox.
So. Als sie dann sozusagen das Auftaktspiel gewonnen haben und auch furios gewonnen haben, das war schon ein geiler Moment.
Ja.
Aber du hast schon recht.
Ich glaube, Deutschland gegen Costa Rica war auch noch so ein Ding.
Ja, 4-1,
glaube ich. 4-1, ne? Mit Philipp Lahm.
Genau,
das ist auch der Spieler, der einzige Spieler, an den ich das Tor erinnere. Ich glaube, Oliver Neville hat auch noch ein Tor geschossen. Aber puh.
Das war das 1-0 gegen Polen.
Ja, das stimmt. Das war gegen Polen, wo Oliver Neville das einzige.
Odonkor rechts.
Wir brauchen einen, der schnell rennt.
Genau.
Ja.
Egal, anyway.
Also Auftaktspiele in der Regel. Nicht die Creme de la Creme gehört auch dazu, weil Auftaktspiele häufig auch in Ländern stattfinden, wo eben die WM gespielt wird. Und da gehört dann immer einer dazu, wo es nicht so spannend ist meist.
Genau, man muss jetzt auch natürlich dazu sagen, dadurch, dass es sozusagen dreigesplittet ist, das Turnier.
Ja.
Also in den USA findet das Finale statt.
Ja.
Somit hat dann Mexiko das Auftaktspiel bekommen, sozusagen als besondere Geste. Ich habe jetzt zwar nicht nachgeguckt, Kai, aber kann es sein, dass in Kanada dann das Spiel um Platz 3 stattfindet?
Muss wahrscheinlich, oder?
Oder bin fällt mir jetzt spontan ein, habe ich gar nicht nachgeguckt. Das aber
würde
das,
mich wundern,
dann
wenn
dann würden ja sozusagen alle drei Länder irgendwie so ein besonderes Spiel haben. Aber das ist ja erstmal egal. Lass uns mal weitermachen. Also Mexiko gegen Südafrika ist jetzt
schon mal der Auftakt.
Genau, ist jetzt kein Schmankerl. Aber Mexiko wird mit Sicherheit zu Hause ein riesen Feuerwerk abbrennen. Im Aztekenstadion ist auch kein kleines Stadion.
Nee, ist ein riesiges Stadion.
Die Fußballpuristen unter euch werden das sicherlich kennen.
Ja.
Von daher wird auf jeden Fall kulturell wird da ein riesen Feuerwerk abgebrannt.
Definitiv. Ohne mit dir jetzt den gesamten ersten Spieltag zu deklinieren.
Ja.
Ich glaube, weil dann sitzen wir morgen noch hier. Möchte ich dir jetzt schon, weil zu jedem Fußballspiel oder zu jeder, nicht Fußballspiel, aber zu jeder Fußballsaison, aber vor allen Dingen zu EM- und WM-Spielzeiten, gehören so ein paar Sachen einfach dazu.
Ja.
Ja? Genauso wie zur letzten WM die Wurst auf dem Grill vielleicht nicht da war, weil eben der Glühwein da stand.
Ja. Oder die Vuvuzela.
Oder die Vuvuzela, die dazugehörte, definitiv. Oder eben viel bunte Fahnen und alles, was so einer WM dazugehört. Es gehört vor allen Dingen der Spielplan an der Wand und das Tippspiel mit den Freunden dazu.
So.
Und Philipp, ich lade dich ein.
Oha.
Ich lade dich ein zu einem Tippspiel, was du nicht gewinnen kannst.
Jetzt
weil das kann ich dir schon mal erklären. Das letzte WM-Tippspiel, was ich mitgemacht habe, das war 2018. Habe ich gewonnen.
Oha.
Habe ich gewonnen, Philipp. 20 Euro.
Naja, gut.
Mhm. Okay. Und also so ähnlich wie wenn Mama oder Papa davon erzählen, wie sie beim Skat-Turnier eine Kaffeemaschine gewonnen haben.
Ja, schön.
So ein großer Erfolg ist das in meinem Leben. Aber es hat sich auf jeden Fall, ich erinnere mich da noch dran, dass ich das gewonnen habe. Und Philipp, deswegen, also wir werden definitiv ein Tippspiel hier führen. Und,
ob ich will und nicht, ja?
Ob du willst und nicht, ist mir eigentlich egal. Du bist eingeladen und sei mein Gast.
Ja.
Und wir wollen euch natürlich nicht nur unsere tollen Tipps erzählen, sondern euch auch teilhaben lassen, wo ihr das könnt. Ganz einfach, schaut bei Instagram vorbei. Dort werden wir alle unsere Prognosen für den Spieltag entsprechend kundtun und sind auf eure Tipps gespannt. Und ihr werdet sicherlich in den Sonderfolgen häufiger mal erleben, dass der ein oder andere sagt, naja, habe ich ja mehr Punkte gesammelt als du oder bin ich besser bei weggekommen. Insofern, das Fußball-Tippspiel gehört in meinen Augen einfach dazu. Wenn wir jetzt nicht den ganzen ersten Spieltag uns anschauen wollen, hast du neben dem Deutschlandspiel ein Spiel oder wo du sagst, na, das könnte interessant werden?
Also ich habe mir jetzt erstmal die Spiele nicht im Einzelnen angeguckt. Das behalte ich mir sozusagen für unsere zweite Folge vor, wo wir dann auch verstärkt in die deutschen Spiele gehen. Ich habe eher geguckt, wer ist denn mein Favorit?
Oh ja, Favoriten. Das, ne, könnte man.
Weil es ist ja, ich sag mal so, die Spiele, es ist ja dadurch, dass er irgendwie die halbe Welt jetzt mitspielt.
Ja,
ja, stimmt. Kommen ja die dicken Kracherspiele ja eher später. Deswegen heißt es jetzt für die Top-Favoriten halt Gruppenphase überleben und dann sozusagen dann beginnt das Turnier. Deswegen habe ich mir mal so ein paar Favoriten rausgesucht und auch so ein bisschen kommentiert, warum. Ne, und mein erster Favorit ist sozusagen der leichteste Favorit und das ist für mich Portugal.
Ja.
Weil sie sind einfach schlichtweg auf jeder Position Weltklasse besetzt.
Das ist verrückt. Punkt. Ich habe letztens, das sage ich genau dazu, finde es spannend, dass du das so sagst. Ich habe das letztens auch in einem Schnack mit Kumpels gehabt, dass es darum ging, WM und so, wer könnte das gewinnen.
Ja.
Waren viele sich sehr eindeutig, so bei den typischen, ja, Verdächtigen, die auch vielleicht dann schon mal was gewonnen haben.
Ja.
Und ich sagte, nee, Portugal, Leute. Mhm. Portugal.
So, genau, ganz einfach. Können wir
Frau Neves, genau, unter, genau, anderem.
Treffen wir uns zur nächsten Folge, ne? Haben wir alles gesagt.
Bruno passt. Fernandes, wunderbar. Cristiano Ronaldo ist da ja auch noch dabei, der ja erstaunlicherweise mit über 40 immer noch, ja, die Dinger, ja, also den Fußball immer noch ganz gut beherrscht und auch die Fitness noch hat. Also Portugal gekauft. Philipp, ich habe auch, ja, einen Favoriten, ja, für dich, den wir vielleicht nicht als erstes auf Keller haben.
Ja.
Was verrückt ist, weil der schon 7-mal Weltmeister geworden ist und das ist Brasilien.
Nee, ist er nicht.
Nicht?
Nee.
Was?
Also du erstmal erklärst du mir warum und dann sage ich dir warum nicht.
Warum Favorit sind?
Ja.
Ja, ganz einfach. Die Spieler, die bei Brasilien spielen, die hatten in der letzten Fußballsaison kein Hoch, bin ich bei dir. Mhm. Vinicius hatte keinen Up und so weiter. Den großen Prä, was Brasilien hat, ist ein absolut genialen Trainer.
Das stimmt.
Und Carlo Ancelotti bei den Brasilianern, jetzt auch nicht erst seit neuestem dabei, sondern ein ganzes Jahr jetzt schon dabei, nicht häufig gesehen, ist klar, weil es immer noch eine Nationalmannschaft. Ich würde den Brasilianern aber zutrauen, ja, in der gleichen Zeitzone, wie sie sind.
Ja, okay.
Tatsächlich eine Chance zu haben, bei dieser WM weit, weit zu kommen. Und vor allen Dingen nicht weit hinter den typischen Favoriten zu stehen.
Ja, ich kann deine Argumente, sehe ich, stimmen alle, ist so. Wenn ich mir jetzt allerdings die Verteidigung von Brasilien angucke, gerade auf der Außenbahn, ist sie nicht Weltklasse. Klar, mit Marquinhos und Gabriel im Zentrum, absolute Weltklasse. Die Seiten aber nicht. Dann Torhüter, Alisson ist über dem Zenit. Dann bin, ja, ich im Mittelfeld, da ist auch keine Weltklasse vorhanden gerade. Und mein Problem ist halt, bei Brasilien ist für mich so eine Wundertüte. Entweder du hast recht oder sie werden komplett versagen, weil ich mir so ein bisschen Angst mache um die Gruppendynamik. Ne, weil Neymar wurde ja mitgenommen.
Richtig, ist aber noch nicht spielbereit.
So, ist aber noch,
soll aber spielbereit
so,
werden.
So, hat, ne, so ein bisschen Paniklichkeiten, spielt vielleicht. So, dann war die Frage, nimmt Vini Junior die 10 oder kriegt Neymar die 10? So, jetzt hat Neymar die 10 und Vini kriegt, glaube ich, die 7, wenn ich das richtig gelesen habe. So, also wer ist sozusagen der Star der Mannschaft? Ne? Ja. Ich meine, in Deutschland gibt es sowas nicht, aber bei Brasilien und Argentinien gibt es immer einen Star der Mannschaft.
Das ist das aber bei Brasilien häufig auch nicht so gab, ne? Weil wenn du an die brasilianischen Mannschaften der Vergangenheit guckst, natürlich gab es dann immer auch Einzelne, aber es gab auch immer mehrere Einzelne.
Ja.
Also Ronaldo, Roberto Carlos und so weiter, das war ja nicht ein Star. Auch,
genau,
danach, Kaká war einer davon.
Genau,
auch
Ronaldinho,
da gab's ja
dann noch
mehr als genug, ne?
Aber jetzt ist es halt so, und gerade Vini mit seinem Ego-Trip, ne,
ja,
und Neymar, der ja auch charakterlich,
ja,
ich sag mal, extravagant ist. Ne, und von daher glaube ich, dass die Teamdynamik,
ja, okay,
und so ein bisschen, ich glaube, das wird schwierig für die Brasilianer. Deswegen sage ich denen eher eine enttäuschende WM voraus.
Ja, okay.
Ne?
Gut, wir haben natürlich die üblichen Verdächtigen mit Spanien definitiv,
ja,
Lamine Yamal und Williams auf den Flügeln, schon zur EM ein absolutes Bollwerk, nicht ohne Grund auch Europameister geworden.
So ist es.
Also sich auch da schon qualifiziert, schon warm gelaufen,
ja,
für die WM. Ich erinnere an die WM 2000, nee, an die EM 2008, in Schweiz und Österreich, wo Spanien Europameister wird, und an die WM 2010,
so ist es,
wo sie dann Weltmeister werden. Also nicht ohne Grund sind die auch mit Favorit. Die Franzosen hingegen, Champions-League-Sieger stellend, ja. Und da ja nun jetzt auch nicht alle Kvaratskhelia heißen, sondern ja. auch genug französische Namen dabei,
ja.
mit Diou, glaube ich. Ne?
Doué, genau.
Doué,
ja. Dembélé.
Désiré Doué, mit Dembélé, mit Mbappé in der Mannschaft, also bei Real ja, dann.
Genau.
Aber auch da große Spieler, einen Upamecano in der Verteidigung und. Also da kannst du diese Liste genauso deklinieren. Wir hatten genau. das häufig auch schon im Podcast, ich glaube in der ersten Staffel, zum Thema Nachwuchsförderung, warum der genau. französische U21-Kader einfach ja. x-mal teurer ist als der deutsche.
ja.
Hat seine Gründe und zeigt sich jetzt eben auch in der Stärke dieser Mannschaft. Heißt, definitive Favoriten.
Absolut.
Und ganz zum Schluss, und das ist eben auch so ein Punkt, wir werden immer wieder Wundertüten auch haben. Die deutsche Mannschaft ist aber definitiv auch einer dieser Favoriten, würde ich sagen. Oder würdest du sagen, die deutsche Mannschaft ist kein Favorit auf den WM-Titel?
Ja, ist für mich kein Favorit
ja, okay.
auf den WM-Titel. Also ich habe noch die Engländer bei Favoriten ja, drauf. Allein ja. einfach wegen des Kaderwertes.
Ja, aufgrund des Kaderwertes
und fair. So wegen der Stars. Ich sehe uns nicht in diesem Vierer-Topf. Nee, ich sehe uns sozusagen von außen reinguckend.
Auf 8.
Also aber vielleicht mit einem Brecheisen in der Hand. Dass wir da vielleicht einbrechen. Weil, ja. weil ich sehe unsere Defensive. Also das ja. macht mir massive Sorgen. Weil wir haben ja gerade über viele, also du hast gerade viele Offensivspieler aufgezählt. Die müssen halt von unserer Verteidigung gestoppt werden, ne? Oft dann im 1 gegen 1.
Ja, das stimmt.
So, und da habe ich ein dickes Fragezeichen. Ne? Das ist, für Deutschland ist es so ein typisches Turnier-Mannschaft-Turnier.
Ja.
Also
ja,
wenn wir die ersten Spiele erfolgreich bestreiten, zusammenwachsen und dann sich so eine Eigendynamik entwickelt.
Ja, durch das es halt keine Stars gibt.
Dadurch, dass wir eben diesen Leader oder diese Lichtfigur im Team nicht haben, ist, glaube ich, sozusagen, kann man schon sagen, ist die Mannschaft der Star. Hör, 5 Euro ins Phrasenschwein.
Ja.
Ich sehe uns aber noch nicht auf dem Level. Vielleicht arbeiten wir uns rein im Turnier, ne, wenn alle über sich hinauswachsen. Ich sehe uns aber sozusagen so auf Platz 5, Platz 6, zusammen mit den Argentiniern, wo ich auch noch ein Fragezeichen mache.
Ich glaube, die Argentinier werden recht früh rausgehen. Nicht nur aus dem Grund, weil Weltmeister in der folgenden Weltmeisterschaft selten irgendwo richtig erfolgreich waren.
Ah, der Fluch, ja.
Die Italiener 2006 Weltmeister geworden, 2010 in der Vorrunde raus.
Davor Frankreich, 98 Weltmeister und dann 2002
genau,
auch.
Genau, die Franzosen haben das nicht gehabt im letzten Mal. Die Franzosen hätten es fast geschafft.
Stimmt.
Gegen Argentinien, da hat Messi sich durchgesetzt im Duell in Katar, in Doha. Aber dennoch, also ich glaube daran, dass sie da nicht so die großen Chancen haben. Spannend wiederum, Philipp, finde ich, die Holländer in den letzten Jahren immer wieder richtig überzeugend gewesen, also in den letzten WM- und ja. EM-Zyklen überzeugend gewesen. Habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Nee, haben auch große Verletzungssorgen. Xavi Simons ist ja. Hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Ich glaube, vorletzten Saisonspiel bei Tottenham.
Ja.
Und Virgil van Dijk ist für mich über den Zenit hinaus. Torhüterposition ist unsicher. Also bei Holland habe ich viele Fragezeichen.
Was aber immer schön ist, und das ist ja auch das Tolle an so einer WM, auch Spieler, No-Name-Spieler, die ja. kein Mensch kennt, wachsen dann über sich hinaus und kriegen große internationale Aufmerksamkeit durch gute Einzelaktionen.
Ja.
Ich erinnere an James Rodriguez mit seinen
ja.
Toren und dem Golden Boot, den er sich verdient hat,
ja.
Zur WM 2014?
14, ja.
Genau. Woraufhin er dann auch zu einem der teuersten Spieler avancierte, die Welt so gesehen hat.
Hat sich Real dann 80 Millionen kosten lassen, damals noch
ja.
Ein Riesenbatzen Geld, heutzutage Mittelmaß.
Genau, heutzutage Mbömo-Style.
Oh ja, genau.
ja. Nee, aber das, da gibt es ja dann auch große Chancen. Ich erinnere mich an Personen, von denen Namen ich noch nie gehört hatte. Diego Forlan beispielsweise vor der WM auch nie gehört und danach ein absoluter Shootingstar gewesen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Holländer wie auch die ein oder andere Mannschaft, die man eben so nicht auf dem Plan hat, tatsächlich richtig gut performen wird. Vielleicht nicht um den WM-Titel spielen wird, aber definitiv um die Herzen.
Genau, und da bin ich bei der nächsten Kategorie.
Ja.
Überraschungsteams.
Oh ja, definitiv.
Hast du da ein oder zwei für mich?
Also Philipp, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass die Norweger einiges mitbringen. Nicht ohne Grund mit dem 200 Millionen Mann Erling Haaland irgendwie ausgestattet. Einem der besten, wenn nicht der beste Stürmer der Welt aktuell. Da kann ich mir vorstellen, dass da noch einiges an, wir haben drüber gesprochen, Firepower mit um die Ecke kommt. Ich habe so im Gefühl, wir haben das beim Afrika Cup gesehen, ist die gleiche Gruppe, deswegen auch spannend.
Ja.
Gruppe C mit Haiti, Schottland, Marokko und Brasilien, dass Marokko keine kleine Rolle spielen wird, sondern da auch wieder eine Überraschung definitiv sein wird. Und zu guter Letzt, naja, also du, naja, ich will mal sagen, ich würde jetzt ohne einen Namen zu nennen, auch noch sagen, dass so ein wirklich kampfstarkes Team, also sowas wie Albanien vor Jahren oder wie Bosnien oder sowas, tatsächlich auch noch für eine Überraschung gut ist. Also bei den Mannschaften, wo man es gar nicht rechnet, sind die Fallhöhen auch anders. Wenn beispielsweise die Kap Verde in die Endausscheidungsrunde kommt, wäre das großartig.
Geil, ja.
Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, diese Spiele sind ja recht eindeutig dann. Aber in dem Moment, wo Curaçao 1-0 gegen Deutschland führt am 14.06., werden wir sehen,
darüber sprechen wir in einer anderen Folge.
Werden wir sehen, dass es auch Überraschungen geben kann. Und insofern, also die Marokkaner will ich nicht gering schätzen. Die Norweger, da habe ich ein Auge drauf. Und zuletzt so ein Blackbox-Team, wo wir nicht mehr wüssten, wo es liegt. Da kann ich mir vorstellen, dass die tatsächlich richtig gute Chancen haben. Philipp, was ist deine Überraschung?
Also Norwegen habe ich hier genauso stehen. Ja. Hm. Allein, wenn du die Spiele anguckst, ist es schon irre, ist Wahnsinn. Und dann habe ich hier noch Uruguay auf dem Zettel, der zweifache Weltmeister.
Ja, da muss man auch sich dran erinnern, ne? Ist schon ein bisschen her, aber
ist ein bisschen länger her.
Uruguay hat Spieler, die man sonst so vom Namen selten kannte und die dann häufig dann zu Lissabon oder nach in anderen europäischen Top-Teams kommen.
Genau, ich bin dann zum Beispiel bei einem Valverde, der zufällig der Kapitän bei Real Madrid ist.
Ja.
Der bei Uruguay sozusagen, also ist Uruguayer. Dann habe ich den Innenverteidiger vom FC Barcelona, Ronald Araujo. Und dann halt zum Beispiel ein Darwin Núñez, der bei Liverpool gespielt hat, oder dann ein Bentancur bei Tottenham oder eben dann Maximilian Araujo von Sporting Lissabon, wo wir dann bei Lissabon sind.
Genau.
Also die haben allein schon auf dem Zettel haben die heftige Spieler. Ne? Und Uruguay, das ist so wie mit Suarez und du hast Forlan gesagt damals, 2014. So, wenn die sich in Rausch spielen, dann wird das eine geile Nummer. Ne? Und deswegen habe ich die Uruguay auf dem Zettel.
Ja, da hätte ich auch Bock drauf. Ich kann, und da sind wir jetzt vielleicht dann, Philipp, ich weiß nicht, wo du noch hin möchtest jetzt thematisch, sind wir vielleicht dann auch genau bei dem Punkt für die letzten Minuten, der weg vom Fußball geht.
Ja, ich bin bereit für Gosse.
Der Punkt ist, wir haben eine WM in den USA, in Mexiko und in Kanada, die wettertechnisch ähnlich sein wird wie die zu Katar. Weniger trocken vielleicht, dass es nicht einfacher macht, um ehrlich zu sein. Wir hatten die Erprobung schon bei der Club-WC.
Das war schlimm.
Und da waren schon die ersten Rufe nach, wir müssen Mittagspausen einlegen und so weiter. Jetzt werden diese Spiele auch zu diesen Tageszeiten da stattfinden.
Muss ja, klar.
So. Das wird ein Riesenproblem für solche Teams. Und deswegen sage ich, Marokko mit guten Chancen, Teams, die diese Hitze auch gewöhnt sind.
Ich verstehe, was du meinst.
Wo dann im Heimatland eben entsprechende gerade herrschen. Wir hatten das in Brasilien, wo wir dachten, naja, die hätten einen Vorteil. Auch wegen der Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, der Höhen und so weiter.
Ja.
Wegen der Umgebung. Gut, dass es jetzt eine deutsche Mannschaft in Brasilien macht, ist natürlich bedingt dann so. Aber ich glaube, gerade für so Teams, die aus dem Bereich kommen, kann das ein Vorteil sein. Und da muss man dann einfach, das muss man auch konsidern, wenn man in so eine Prognose geht. Da bin ich gespannt und das, was ich viel schlimmer finde gerade, sind die Umstände für die Spieler auch in den Ländern. Wir haben die Situation, dass rund um das Aztekenstadion in Mexiko das Wasser reduziert wird für die Anwohner, damit im Stadion genug Wasser vorhanden ist zum Bessern des Feldes, aber auch zur Bewirtschaftung. Heißt, die Anwohner rund ums Aztekenstadion haben ein Limit an Wasser pro Tag, damit der WM-Betrieb dort laufen kann.
Das ist schon heftig.
Wir haben Ausschreitungen, Gang-Ausschreitungen in Mexiko wegen Clan-Kriminalität, aber auch Ausschreitungen aufgrund der WM, weil dort die WM zelebriert werden soll in einem Pomp, in einer Größe, die überhaupt nicht passig ist für Mexiko aktuell. für die politische Situation. Gibt man ein Land weiter nach oben, wie so mancher Mexikaner dann auch tut.
Ja, wird es politisch nicht besser.
Wird es politisch schwieriger. Ja. Ein Land, wo Leute verfolgt werden und die Iraner nicht einmal mehr ihre Zelte aufschlagen dürfen. Mhm. Was vielleicht sinnvoll wäre, wenn ich in drei Ländern spiele und das zentrale Land ist mit der besten Infrastruktur. Dort die Zelte aufzuschlagen, das wird nichts. Die siedeln jetzt in Mexiko. Zum Beispiel, ja, nur um da Verständnis für zu schaffen. Und dann hast du drei Länder, die irgendwie Fußballinteresse, also zwei Länder zumindest, die ein Fußballinteresse haben, was so vielleicht als Trendsportart da durchgeht, aber nicht als Breitensportart.
Ja.
Das sind alles so Argumente, die dann auch dazu führen, warum Leute mir sagen im Gespräch, es ist ähnlich wie in Katar. Eigentlich, der Unterschied ist nicht groß. Und dann, ne, das ist sehr spannend, weil nur vom Ausrichtungsort und von den Menschenrechten her reicht die Argumentation nicht, aber das Gefühl ist das Gleiche.
Genau, also da liegen natürlich noch Welten zwischen sozusagen einem islamischen Königreich und naja, schon irgendwie drei demokratischen, westlich orientierten Ländern. Aber du hast recht, es kommt einfach kein Feeling auf.
Ja.
Ne, also ich meine, die Ligen sind durch, also im Prinzip haben wir jetzt diese Phase, wo erstmal kein Fußball ist, aber irgendwie ja doch, weil wir jetzt irgendwie alle fiebern. Ne?
Ja.
Adidas hat geilen Merch rausgebracht, ne? Es sind jetzt Freundschaftsspiele, die Kader sind nominiert. So, es ist halt so, langsam laufen wir uns warm, aber es kommt halt einfach dieses Feeling nicht auf. Ne? Und es ist halt auch, man hört halt immer diese ganzen Berichterstattungen in den USA, jetzt konzentriere ich mich mal auf die USA, was da halt alles so nicht läuft. Ne? Und
ein
Beispiel nehme ich jetzt mal exemplarisch, weil ich schon mal auf die Zeit gucke und ich euch nicht zu lange nerven will. Ne? Zum Beispiel das Finalstadion ist das in New York.
Ja.
Ne? Wer jetzt Dr. Google bemüht, wird feststellen, es ist in New Jersey. Also es ist noch nicht mal in New York und es gibt dort auch keine Verkehrsanbindung, beziehungsweise keine öffentliche Verkehrsanbindung. Es gibt da einen dicken Highway, der da lang fährt. Ansonsten wird's irgendwelche Bus-Shuttle und irgendwelche Zugmöglichkeiten, also in Deutschland heißt das einen Schienenersatzverkehr, geben. Und dann auch irgendwie dann kostet ein Zugticket, soll dann irgendwie 100 US-Dollar kosten. Gut, es sind der Dollar ist ein bisschen abgewertet im Vergleich zum Euro, das sind dann nur 80 Euro, aber es ist halt immer noch komplett lächerlich.
Ja.
Ne? Und das sind dann alles so Situationen, wo man sich dann denkt so, ist das überhaupt sozusagen eine Fußballinfrastruktur? Ne? Ich meine, in Europa bauen wir Stadien eben mitten in die Stadt, ne? Oder zumindest jetzt, wenn ich nach München gucke, so zumindest an den Stadtrand, was dann irgendwie dann noch mit der Stadt zu tun hat.
Ja.
Und in den USA sind die ganzen Footballstadien, in denen es ja stattfinden wird, halt noch nicht mal in den Städten. Ne, und dann wird das Finale irgendwo in einer grünen Wiese stattfinden und ich frage mich dann, wie dann so diese WM-Stimmung aufkommen soll, ne? wo du dann halt durch die Innenstadt läufst und überall siehst du Fans und verschiedene Farben, also verschiedene Trikotfarben und aus aller Herren Länder triffst du Leute und das wird vermutlich in den USA einfach gar nicht so sein, weil die Spielstätten halt nicht mal in den Städten sind.
Genau, weil du nicht mal mehr diesen zentralen Gedanken hast. Also das Fußballfest könnte eine sehr ausgelagerte Kiste werden. Das Fußballfest könnte in Deutschland aber genauso eine Problematik darstellen.
Mhm.
Denn wenn die Spiele um 19 Uhr bzw. um 22 Uhr angepfiffen werden, dann frage ich mich, wer dort unter der Woche an einem Donnerstag um 22 Uhr zum Public Viewing gehen soll, wenn er am nächsten Morgen um 8 oder 9 wieder auf der Arbeit sein soll. Also das ist eben genau diese Problematik der weiten Entfernung. Das hat bei Brasilien ähnlich gut geklappt.
Ja.
So, also waren ähnliche Spielzeiten. Ich erinnere mich an Spiele Italien gegen England nachts um 2. So Fußballkracher, wo man sagt, das möchte man auch sehen, also auch unabhängig von der eigenen Nationalität.
Ja.
Und das war damals eben auch schon kaum möglich. Das ist natürlich auch so ein absoluter Bummer. Philipp, jetzt vielleicht, also abgesehen davon, dass die Situation da rundherum auch zum Teil absurd ist. Wir haben gerade über die klimatischen Geschichten gesprochen, auch klimatische Unterschiede. In Vancouver ist ein anderes Klima als in Mexiko-Stadt oder Miami. Auch das ist natürlich eine absolute Belastung, wenn du dann immer 10, 15 Grad Unterschied hast, anstatt in einem konstanten Klima zu arbeiten. Gucken wir vielleicht mal in den letzten 2-3 Minuten vorbereitend nochmal auf die News rund um die deutsche Nationalmannschaft, die Nominierung. Wir hatten eine eigene Folge gemacht zu der Erstnominierung oder auch zu den Gedanken dazu.
Ja.
Jetzt fährt Manuel Deuer doch mit.
Ja.
Jetzt fällt Lennart Kahl möglicherweise doch aus.
Mhm.
und so generell deine Gedanken zu der aktuellen Situation rund um die Nominierung.
Also Manuel Neuer sehe ich, finde ich gut. Ja. Wenn er fit ist, ist er der beste deutsche Keeper.
Ja.
Ist so. Ne, ist wahrscheinlich jetzt dann deshalb tragisch für Atubolu. Ne? Das haben wir ja in der letzten Folge, hast du das ja vehement angemerkt. Und wahrscheinlich ist es so, ne, dass Atubolu wahrscheinlich mitgefahren wäre, wenn Neuer jetzt nicht in Form wäre. Finde ich aber in Ordnung, dass Neuer mitfährt. Ne?
Den Fakt, die Art und Weise, und da sind wir auch wieder bei der Art und Weise, wie ich Dinge reguliere oder erkläre, finde ich es schwer fragwürdig. Vor allen Dingen, wenn der Spieler verletzt ist. Ähnliches zu Neymar. Neuer wird dieses USA-Testspiel nicht spielen, weil er verletzt ist.
Ja.
Heißt, du nimmst jemanden mit, der möglicherweise kein Spiel spielt, weil er verletzt ist. Nicht, weil er zu schlecht ist, sondern weil er verletzt ist. Heißt, du hast, wir sprachen darüber, ein Kingsley Coman war bei den Bayern ein unglaublicher guter Spieler, wenn er gespielt hat.
Nur die Hälfte der Saison.
So, richtig, genau. Was ist mit einem Neuer, wenn er dann im Halbfinale fehlt, weil er verletzt ist?
Ja.
Da kann ich mir den besten Torhüter backen, aber wenn er nicht spielen kann.
Aber musst du vielleicht andersrum sehen. Vielleicht wird er dann zu den K.O.
spielentscheidend sein.
Vielleicht wird er dann zu den K.O.-Spielen fit und ist dann spielentscheidend in einem Elfmeter oder was weiß ich, in einem 1 gegen 1 gegen Mbappé oder so.
Ja.
So, deswegen ist ein Gamble, ne? Aber ich hätte ihn auch mitgenommen, bin ich ganz ehrlich. Was ich ein bisschen schwierig finde, oder anders gesagt, also die Defensive ist, glaube ich, klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Was ich allerdings schwierig finde in der Defensive, ist, dass wir keinen Rechtsverteidiger haben.
Das stimmt.
Also Kimmich wird rechts spielen.
Ja.
Aber wir haben keinen sozusagen natürlichen Rechtsverteidiger.
Ja.
Gut, vielleicht kann Anton.
Wenn Kimmich sich verletzt, bist du aufgeschmissen,
So, ich wollte sagen, vielleicht kann Anton irgendwie dann rechts rausrutschen oder so. Aber ansonsten haben wir halt alles nur natürliche Innenverteidiger, die nicht wirklich auch so Hybrid-Rechtsverteidiger sind. Ne? Also, oder vielleicht kann mir das irgendwie anders taktisch erklären. Aber ich sehe da keinen vernünftigen Rechtsverteidiger. Da bin ich ein bisschen. Habe ich ein Fragezeichen dran. Ansonsten, Defensive ist klar.
Ja. Also, ich bin selber auch gespannt, wie sich das jetzt gestaltet. Sind auch viele Namen drauf auf der Liste der Nominierungen, wo ich nicht viel mit anfangen kann, muss ich sagen.
Mhm.
Ich glaube, Anton Stach zum Beispiel von Leeds ist für mich, gibt es auch mit nominiert.
Stach nicht groß.
Pascal Groß sagt mir schon wieder was. Ich glaube, Stach war irgendwie auch mal in den Nationalmannschaftsspielen vorher dabei. Also da gibt es auch ein, zwei Namen, wo ich sage, weiß ich noch nicht. Das Mannschaftsgefüge selber, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das muss sich entwickeln.
Ja.
Ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, wie wir Jahre vorher waren. Ich kann erinnere mich da gut, so 2010, 2012, 2014, 2008 auch.
Ja.
Das hattest du das Gefühl, dass das wirklich eine Mannschaft ist. Heute weiß ich das noch nicht. Ich, so wie es ist, ob das so ist oder ob die ein oder andere Personalie nicht ein Fehler ist, die mitzunehmen statt einer anderen, wird sich jetzt zeigen. Philipp, worauf freust du dich, solange die WM noch nicht läuft? Weil wenn die läuft, dann ist klar, worauf man sich freut, auf Fußball. Aber wo ist deine Vorfreude gerade noch am größten? Worauf?
Boah, auf alles.
Auf alles?
Auf alles.
Also auf Angola gegen Kap Verde. Auf so ein Spiel oder auf,
Ja, weil es ist
auf das der Ball rollt,
Ja, es ist halt normal, guck mal, die Alternative ist ja kein Fußball.
Ja, na ja, gut,
so. Okay. Und darum, jeder Fußball ist besser als kein Fußball.
Das ist wohl richtig.
Punkt 1. Und na, es ist halt dieses WM-Feeling, ne? Du hast da diesen wunderbaren großen Spielplan vor dir liegen, ne? Und du hast mich ja jetzt auch zu deinem Tippspiel eingeladen.
Ja, genau.
So, und von daher ist es natürlich schon so. Und dann neue Spieler entdecken, weißt du, und was ich immer so geil finde, ist dann halt, dann guckst du irgendwie so ein Spiel und dann ist dann so ein Spieler, der rasiert komplett alles weg, den halt niemand vorher kannte. So, dann geht erstmal, verdoppelt sich sofort am nächsten Tag der Marktwert. So, und dann geht am nächsten Tag danach, kommt dann Fabrizio Romano und erklärt dir schon, wer da jetzt schon Angebote für diesen Spieler abgegeben hat.
Ja,
so,
ja.
Und das finde ich halt einfach so, es ist, also für mich ist die WM auch so ein riesengroßer Scouting-Pool, wo ich dann mit meiner endlosen Nicht-Ahnung mir dann einfach Spieler angucke und denke so, ah, der wäre doch mal was, Anja, oder der wäre doch noch mal was, so, ne?
Ja, okay.
Und darauf freue ich mich eigentlich so am meisten. Und natürlich, klar, auf unsere deutschen Spiele, nicht unbedingt fußballerisch, aber einfach, weil das wieder einfach
ein
geiles Event ist, mit dir oder den Kumpels dann zu sitzen so und dann da mitzufiebern. Darauf freue ich mich eigentlich am meisten.
Das verstehe ich, Philipp. Da bin ich gespannt drauf. Ihr könnt auch gespannt drauf sein,
ja.
Was dann jetzt in den letzten 6 Tagen vor WM-Start noch alles so passiert. Ich habe es gerade schon mal angeteasert. Vor 30 Minuten oder 40 Minuten gab es die Pressekonferenz vor dem Spiel Deutschland gegen USA oder USA gegen Deutschland, besser gesagt. Ist ja in der Heimat der Vereinigten Staaten von Amerika, dass Lennart Karl wohl verletzt ist. Also es gibt noch Dynamik.
Ja.
Wir sind mal gespannt, was jetzt noch in den nächsten 6 Tagen passiert. Vor allen Dingen sind wir aber gespannt, bin ich gespannt, Philipp, wie du da nächstes Mal tippst und wenn wir uns dann gegenseitig tief in die Augen schauen und sagen, so geht das Spiel aus.
Genau.
Bin ich da sehr gespannt, was bei rumkommt.
Genau, bevor wir den Sack zumachen, vielleicht noch für euch jetzt fürs weitere Vorgehen, weil wird jetzt ein bisschen komplizierter.
Das stimmt.
Wir werden euch jetzt mit vielen kleinen Folgen sozusagen bereichern, die ihr euch dann anhören könnt. Wir werden so zu den deutschen Spielen, na klar, immer ein bisschen was haben, so ein bisschen nebenbei. Wir sagen schon mal für den 14.06. Deutschland gegen Curaçao werden wir auf jeden Fall was für euch vorbereiten. Und dann auch auf unseren Kanälen unser Tippspiel sozusagen posten, dass ihr auch in den Kommentaren gerne mittippen könnt.
Ja,
genau. Also seid gespannt. Wir haben ein bisschen was vorbereitet für euch. Und damit verabschiede ich mich schon mal bis zum Deutschlandspiel.
Genau, Philipp. Wir sehen uns dann beim Deutschlandspiel. Allerspätestens.
Allerspätestens.
Bis dahin.
Jo.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.